Vis-à-vis.
Der Haushalt steht, zumindest auf Regierungsseite. Das Kabinett, also die Bundesministerinnen und Bundesminister, haben ihn in der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause beschlossen.
Gab es in der Ministerrunde viele enttäuschte Gesichter, weil sie sich mehr für sich erhofft hatten?
Das wäre ja ganz ungewöhnlich, wenn sich nicht die engagierten Ministerinnen und Minister immer noch mehr für ihre eigenen Aufgaben, für ihr eigenes Ressort wünschten. Aber jeder weiß, wir müssen mit den Möglichkeiten zurechtkommen, die wir haben. Das geht jedem im Leben so, eben auch dem Bundeshaushalt und der Bundesregierung. Und es ist für mich ganz wichtig gewesen, dass nicht die einen Anforderungen gegen die anderen ausgespielt werden, sondern dass wir alles das anpacken können, was wichtig ist, für die Sicherheit zu sorgen unseres Landes im Inneren und Äußeren, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wächst, dass wir etwas dafür tun, dass wir gute Arbeitsplätze in der Zukunft haben und dass wir gleichzeitig investieren in unsere Infrastruktur und für den Zusammenhalt zu sorgen. Zum Beispiel wird da sehr viel für Kinder gemacht. Das finde ich wichtig.
Im Haushalt ist aber immer noch ein Loch, 17 Milliarden Euro. Die sind mit kreativer Buchführung, andere sagen Taschenspielertricks, kalkuliert worden, in der Hoffnung auf zukünftige Mehreinnahmen, auf Umwandlung von Zuschüssen und übrig gebliebenes Geld. Die Union sagt, das ist unseriös. Haben Sie unseriös getrickst?
Nein, weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen, was aber auch der Größe der Aufgabe wegen sehr angemessen war. Die Zeit wurde auch gebraucht. Und es ist so, dass wir ja immer in unserem Haushalt zum Beispiel eine Minderausgabe ganz allgemein einplanen. Und in diesem Fall haben wir gesagt, da ist noch ein Teil, den wir etwas größer machen, um dann im Konkreten da noch Verbesserungen einzufügen, die aber ganz konkret beschrieben sind und über die jetzt geredet wird. Also das ist ziemlich genau gestrickt.
Und wie wollen Sie diese 18 Milliarden füllen?
Na, wie gesagt, es geht ja in keinem Haushalt so, dass da nicht eine
18 Milliarden sind halt sehr viel
drin ist, sondern das sind ganz regulär 8 bis 9 Milliarden. Wir reden also um eine kleinere Summe. Und da sind Vorschläge, wie wir die Finanzierung von Investitionen moderner aufstellen können, um darüber Spielräume für die Zukunftsaufgaben zu gewinnen. Mal gucken.
Das ist an der Kante der Verfassungsmäßigkeit, sagt Helge Braun. Der war früher Kanzleramtsminister hier im Kanzleramt, aber jetzt ist er eben auch der Vorsitzende im Haushaltsausschuss im Parlament. Rechnen Sie denn damit, dass die Union wieder klagen könnte? Es gab ja schon mal diesen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht eben einen Haushalt gerichtlich gestoppt hat.
Dafür spricht aus unserer Sicht wenig. Wir haben uns sehr genau bemüht, entlang der Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat und die sich sowieso aus unserem Grundgesetz ergeben, diesen Haushalt aufzustellen, dass wahrscheinlich einige ein wenig enttäuscht sind, dass wir es geschafft haben, diese große Aufgabe zu bewältigen, muss sich nicht, aber kann sich sehr wohl dann auch in etwas überspitzten Formulierungen niederschlagen. So buche ich das mal ab.
Was nicht drin ist, ist die Lockerung der Schuldenbremse in diesem Haushalt. Viele fordern das. Glauben Sie denn, dass man vielleicht nicht in dieser Legislaturperiode, aber dass man generell irgendwann an diese Schuldenbremse ran muss, um sie zu modernisieren, um sie zu reformieren?
Es wird ganz sicherlich im Rahmen der nächsten Legislaturperiode Entscheidungen geben müssen zu einer Modernisierung, Reformierung der Schuldenbremse. Aber das wird eine Arbeit sein, die mit ganz viel Ruhe gemacht werden muss und ohne Schaum vom Mund. Denn es braucht ja in jedem Fall für das, was wir dann beschließen, eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, es müssen die meisten Parteien in Deutschland im Bundestag und im Bundesrat zustimmen, Regierung und Opposition. Das beschreibt, worum es geht.
Seit dieser Woche macht die Bahn ja jetzt wirklich ernst. Also sie hat eine wichtige Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die Riedbahn, total gesperrt, um sie von Grund auf zu erneuern und um diese Flickschusterei der letzten Jahre eben nicht zu wiederholen. Friedrich Merz hat jetzt im ARD-Sommerinterview gefordert, das Bahnangebot zu reduzieren, also lieber weniger, dafür effektiver. Hat er recht?
Nachdem die CDU-CSU überwiegend die Verantwortung dafür haben, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur der Schiene gesteckt worden ist und die Sanierung ausgeblieben ist, die notwendig ist, ist das natürlich eigentlich wie eine Verhöhnung derjenigen, die sich über die schlechte Qualität des Bahnangebotes ärgern. Nein, es geht schon darum, dass wir eine grundlegende Sanierung voranbringen. Das machen wir mit Eigenkapitalerhöhung für die Bahn, mit mehr Mitteln, die wir der Bahn zur Verfügung stellen und mit neuen Regeln und Methoden, die dafür sorgen, dass nicht nur immer wieder die Bürgerinnen und Bürger den Spruch hören, das muss mal saniert werden, sondern sie sehen, es passiert.
Es gibt Dinge, mit denen Sie wahrscheinlich nicht gerechnet haben, als Sie Bundeskanzler wurden. Zum Beispiel, dass Sie als Kanzler die Stationierung von 9 US-Langstreckenwaffen in Deutschland verkünden würden und auch noch gutheißen. Dabei haben Sie selbst früher gegen die Stationierung solcher Waffen im Bonner Hofgarten noch demonstriert. Und sehr viele Menschen, die sich auch daran erinnern, aber nicht nur die, die haben jetzt Angst, dass es wieder zu einem neuen Kalten Krieg kommen könnte und Deutschland wie damals mittendrin liegt. Können Sie diese Angst verstehen?
Es findet gerade ein furchtbarer Krieg in unserer Nachbarschaft statt. Russland hat die Ukraine überfallen und den Konsens, der über viele Jahrzehnte gegolten hat, aufgekündigt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Da verstehe ich ziemlich gut, dass sich die Bürgerinnen und Bürger Sorge machen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass alle sich darauf verlassen können, dass wir alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg eskaliert zwischen Russland und der NATO. Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten, um exakt das zu vermeiden. Und das wird auch immer mein Kurs bleiben. Aber wir müssen angesichts der Tatsache, dass die Vereinbarungen und Verträge der Vergangenheit nicht gegolten haben und trotzdem mit Gewalt zur Eroberung eines Nachbarlandes Russland einen Krieg begonnen hat, jetzt dafür Sorge tragen, dass die NATO gut aufgestellt ist, dass wir uns verteidigen können. Deshalb müssen wir mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben und wir müssen auch die Verteidigungsfähigkeit stärken. Das Schlimme an der Entwicklung, die jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sich fortgesetzt hat, ist, dass ja schon lange davor Russland sich rausbewegt hat aus den Vereinbarungen über Rüstungskontrolle, die wir über viele Jahrzehnte hatten und massiv aufgerüstet hat. Aber alles, was wir tun, muss ja dazu führen, dass wir mal wieder eine Zeit haben werden, auch wenn sie jetzt weit entfernt liegend scheint, in der über Rüstungskontrolle zwischen den großen Mächten der Welt gesprochen wird und wir aus einem Wettrüsten rauskommen, indem wir uns über die Begrenzung von Waffen miteinander verständigen.
Wir sind in dieser Abschreckung auch abhängig von den USA, von deren militärischer Unterstützung, zumindest bis wir selber so weit sind, dass Europa das selber machen kann. Das kann sein, dass die USA sich das nochmal überlegen, falls Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Sie kennen ihn aus Hamburg, damals haben Sie ihn als Bürgermeister, als Gast begrüßen können. Sie haben ihn sicherlich als Minister dann später auch noch öfter getroffen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Donald Trump?
Ich kenne ihn, wie Sie es beschreiben. Ich habe ihn empfangen in Hamburg, als ich Bürgermeister war. Und ich habe ihn auch getroffen, zum Beispiel im Rahmen von G20-Treffen und zusammen mit der damaligen Kanzlerin mit ihm gesprochen. Das ist das, was man heute berichten kann. Und ansonsten sollten wir respektvoll abwarten, was die Amerikanerinnen und Amerikaner wählen. Denn die Wahlen sind ja erst im November und haben noch gar nicht stattgefunden.
Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Sind wir gut vorbereitet auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump?
In unserer Nachbarschaft haben ganz viele Regierungswechsel stattgefunden. Und natürlich gehört es zur professionellen Regierungsführung dazu, dass wir das auch immer vorher mit überlegen, was passieren kann in unseren Nachbarländern. Und das gilt natürlich in gleicher Weise für unseren wichtigsten Bündnispartner, die Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen uns ja jetzt nun eine so lange transatlantische Freundschaft verbindet. Und das ist übrigens auch das, worauf ich setze, dass wir alles dafür tun, dass das, was uns in der NATO zusammengeführt hat zum Beispiel und was unsere Gesellschaften gemeinsam haben, nämlich Demokratien und Rechtsstaaten zu sein, dass das auch trägt.
Olaf Scholz im ARD-Interview der Woche. Jetzt steht der Sommer vor der Tür. Wer im Hause Scholz ernst sagt, wohin die Reise geht?
Wir haben uns immer verständigt und immer gemeinsam Urlaubsziele gewählt.
Letztes Mal waren Sie in Frankreich, das ist ja ein großes Land. Geht es da wieder hin?
Darüber berichte ich, wo ich war, wenn ich wieder zurück bin.
Aber Sie können ja uns sagen, was in Ihren Urlaubskoffer unbedingt rein muss. Also Heide Simonis, die frühere SPD-Ministerpräsidentin, die hat mir erzählt, dass sie immer ihre eigene Salatschüssel mitnimmt. Wahrscheinlich bei Ihnen anders.
Das ist bei mir definitiv anders. Ich freue mich darauf, dass Ruhe herrscht, dass ich Sport machen kann, dass ich die Landschaft genießen kann und dass ich Bücher lesen kann und dass ich einfach viel Zeit habe zusammen mit meiner Frau.
Lesen Sie Bücher aus Papier oder auf dem E-Reader?
Ich lese Bücher aus Papier.
Und wie viel am Tag?
Ganz unterschiedlich über dicke und dünne Bücher, aber ich lese eigentlich jeden Tag.
Können Sie auch so richtig faul sein im Urlaub, also so Löcher in die Luft gucken und gar nichts tun?
Das kann ich ziemlich gut.
Echt?
Ja.
Wie lange?
Auch wenn ich jogge zum Beispiel, zähle ich nicht zu den Leuten, die Musik hören und sich komplizierte Gedanken machen, sondern ich jogge.
Ach, sie denken gar nicht, wenn sie laufen. Manche sagen doch, man kriegt dann so ein Flash und kann besonders gut denken.
Kommt mal vor, aber eigentlich will ich auch einmal eine Situation der Entspannung haben, die durch das Laufen, wie ich finde, ganz gut gelingen kann. Und das Gleiche gilt natürlich im Urlaub, wenn man da sitzt, da kann man auch einfach mal in die Sonne gucken.
Sie haben jetzt viele Sportler hier in diesem Sportsommer, also die Fußball-EM, die Basketballer. Und sie war ja eher als Zuschauer unterwegs, aber der Bundestrainer, der Nagelsmann, der ist eigentlich ein bisschen politisch geworden am Schluss. Er hat nämlich am Schluss gesagt, wenn wir in Deutschland immer nur in Tristesse verfallen und alles ist grau und schlecht, dann wird sich nichts verbessern und wir sollten mehr gemeinsam machen. Hat er einen Punkt für Sie, oder?
Er hat 5 Ausrufezeichen. Er hat so recht und ich habe fast gejubelt, als ich das gehört habe. Es ist, entspricht genau dem, wie ich darüber denke. Insofern hat es mir natürlich besonders gut gefallen.
Würden Sie denn sagen, dass wir zu viel schwarz malen? Also dass die Deutschen eigentlich zu viel meckern und nicht die schönen Seiten genug sehen? Oder woran liegt das?
Wir haben jedenfalls alle Möglichkeiten, eine gute Zukunft zu haben. Und dann sollten wir uns dran machen, sie auch zu gewinnen.
Ihr Wunsch für diesen Sommer 2024?
Ich kann nicht umhin zu sagen, der größte Wunsch wäre, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beendet, weil es so furchtbar ist, was da passiert. Aber ansonsten wünsche ich mir und allen anderen, dass sie sich im Sommer auch einfach mal erholen.
Dann wünschen wir Ihnen das auch. Vielen Dank für das Interview.
Schönen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.